suchen und pflegen. Wer von euch liest zurzeit das Markus-Evangelium? Das ist sehr gut. Während der Predigt ist so ein kleines Quiz, da werde ich euch herausfordern, ob ihr genauso gut zugehört habt wie ich. Und ich bin auf einen Text gestoßen aus Markus Kapitel 1. Und der hat mich sehr angesprochen, neu angesprochen. Und darüber möchte ich predigen. Wisst ihr eigentlich, wen Jesus zuerst geheilt hat? Bitte? Genau. Die Schwiegermutter des Petrus. Man könnte also sagen, vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Hilfe, Jesus liebt auch Schwiegermütter. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft und sagte, ja, was wollen Sie denn? Wollen Sie einen für die Schwiegermutter? Da müssen Sie da hinten hingehen, der ist ziemlich stachelig, sagte er. Ja. Also konnte ich gar nicht nachvollziehen, denn meine Schwiegermutter, die war nicht stachelig. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Markus Kapitel 1, Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus. Und dann geht es weiter. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle kranken und besessenen Menschen zu ihm, zu Jesus. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Ganz Speyer vor eurer Haustür. Haben wir das? Und er half vielen Kranken, die mit vielerlei Gebrechen beladen waren, trieb viele böse Geister aus. Und am Morgen, schon vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und dann heißt es an anderer Stelle, als er die Leute entlassen hatte, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Die heutige Predigt ist dazu da, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich sehe die Gefahr. Aber es geht nicht, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Das kann nie das Endziel sein. Sondern das, was wir eben im Lied gesungen haben, Stille vor dir, mein Vater, und was das bewirkt. Darum geht es. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das, was wir eben gesungen haben, dass wir das leben im Alltag. Gemeinschaft mit Gott suchen und pflegen. Jesus hat das gelebt. Und er ist ja unser Vorbild. Nicht nur unser Vorbild, aber auch unser Vorbild. Ich habe mal den Satz gehört. Irgendwie müsste es weitergehen jetzt. Das kann natürlich auch sein. So ist das. Wenn man nicht in Empfang steht, wo geht das? So wahrscheinlich, pass mal auf. Aber so ist das wie bei uns im Leben. Wenn wir nicht auf Empfang gestellt sind, auch geistlich, dann läuft das an uns vorbei. Wir haben unter uns Christen viel fleißige Leute, aber so wenig stille Leute. Stille Leute. Still werden vor Gott, damit er einen Einfluss auf unser Leben gewinnt. Manche nennen das stille Zeit. Ich habe den Ausdruck immer benutzt, aber finde ihn gar nicht so gut. Stille Zeit. Manche sagen, bei mir ist es so still, da rührt sich überhaupt nichts. Da schlafe ich drüber ein, über der stillen Zeit. Mir gefällt das viel besser, das, was Jesus auch hier gelebt hat. Er hat Gemeinschaft mit dem Vater gehabt. Nicht nur still sein, meditieren, das ist auch gut, aber das ist das Entscheidende. Der Fokus, worauf ist er? Nicht still werden an sich, sondern Beziehung mit dem Vater pflegen. Das ist das Entscheidende. Es gibt so viel fleißige Leute und so wenig stille Leute. Ihr Lieben, ist da nicht der Nerv bei uns auch getroffen? Vielleicht fängt jetzt schon das schlechte Gewissen an, ich sag's nur. Liegt hier nicht vielleicht eine Not auch unter der Christenheit oder in der Christenheit? Und liegt da nicht vielleicht auch die Ursache, dass es so viel fromme Blätter gibt, aber so wenig Frucht? So viel Schein statt Sein? Und vielleicht auch so viel Krampf statt Freude? Ich glaube, dieses Thema, was wir heute Morgen berühren, das ist unser Kampf, jedenfalls meiner, bis an mein Lebensende. Das ist der Kampf. Das geschieht nicht automatisch, sondern das ist wirklich etwas, was uns berührt und wo wir tagtäglich so uns auch die Freiräume freischaufeln müssen. Lasst uns mal zunächst mal drüber nachdenken, warum haben wir da ein Problem mit der Not? Warum ist das eine Not? Die Stille mit Gott? Markus hat es eben vorgelesen. Sei stille zum Herrn und hoffe auf ihn. Oder man kann auch übersetzen, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Warte gelassen auf sein Tun. Warum ist das oft eine Not in unserem Leben? Ich denke, der erste Punkt ist unser voller Terminkalender und die fehlende Zeit. Wir sind ja unwahrscheinlich gefordert heute, wahrscheinlich schon immer. Aber wir auch heute am Arbeitsplatz, zu Hause, Freizeitangebote. Und jeder will zu seinem Recht kommen. Jeder zerrt irgendwie an uns und will von dem Kuchen Zeit etwas von uns abhaben. Frau, Kinder, Verwandte, Nachbarn, Gemeinde. Und wer sagt, ich habe Zeit, der steht in dem Verdacht, faul zu sein. Selbst für Rentner gilt das. Und die Rentner sagen, oh, guck mal hier meinen Terminkalender. Bin zwar schon 85, aber... Sind wir schon 85, aber... Aber Mensch, alles voll. Bin gefragter Mann. Gefragte Frau. Gar keine Frage. Wir haben einfach keine Zeit zu haben, auch als Rentner nicht. Wehe dem, der sagt, ich habe Zeit. Hinzu kommt ja auch die starke Unruhe und die Hektik in unserer Zeit. Wir haben unwahrscheinlich viel Informationen unterzubringen, zu verarbeiten. Und ich habe so gedacht, man ist ja zurzeit permanent online. Ich weiß das bei mir. Wenn der erste Regentropfen in Australien fällt, den kriege ich sofort mit. Ich bin fast von morgens bis abends online. Also ihr könnt mich fast Tag und Nacht erreichen. Das kriege ich sofort mit, wenn da irgendwo einer hustet und so weiter. Und wir sind online. Und du musst auch sofort antworten am besten. Früher hast du einen Brief gekriegt, 2 Tage. Postbeamter hat einen Tag verschlafen, also waren es 3 Tage. Dann hast du ihn erstmal weggelegt und dann hast du den Brief wieder hervorgeholt. Und dann hast du erst nochmal überlegt und dann hast du geantwortet. Heute... Da geht das alles innerhalb von 5 Minuten. Da sitzen die Leute einander gegenüber, bildlich gesprochen, und hacken ihre Nachrichten da rein. Du bist dauernd online. Aber du musst auch das dauernd verarbeiten. Auf dich wirken lassen und irgendwie verarbeiten. Dietrich Bonhoeffer, den alle von uns kennen, der hat ja mal von den aufgescheuchten Seelen gesprochen in einem Lied. Da habe ich gedacht, ja, da ist was dran. Wir sind auch so aufgescheucht. In der Tat so aufgescheucht und wir müssen immer wieder ins Lot gebracht werden. Was ist, ihr Lieben, wenn wir nicht mehr zur Stille mit Gott kommen? Und wenn Gott auch nicht mehr mit uns auf Du und Du kommen kann, so ganz persönlich mit uns werden kann? Ja, wenn das Stillwerden vor Gott auch vielleicht der Hektik unterliegt. Ich denke da immer an die Radfahrer. Tour de France. Habt ihr schon mal gesehen, wie die ihre Nahrung zu sich nehmen? Die fahren mit ihrem Fahrrad an so einem Tisch vorbei und zack, nehmen sie so ein Ding mit. Manchmal verpassen sie es auch. Und dann zack, raus. Markus weiß das. Das kann man mal machen. Aber das geht nicht immer so. Das ist auch mal wichtig, dass man sich Zeit nimmt zum Essen und das richtig verdaut und so weiter. Ihr Lieben, das ist das eine, wir sind unwahrscheinlich unter Stress. Ein zweiter Grund, warum das vielleicht so schlecht gelingt, das sind die wichtigen Nebensachen. Vieles ist nicht schlecht, aber vielleicht hinderlich. Vieles ist nicht böse, aber es blockiert vielleicht die Zeit. Es stiehlt uns die Zeit. Und ganz schnell sind unsere Gedanken besetzt, die Zeit gestohlen und auch der besondere Einfluss des Herrn abgeschaltet. Ich wurde erinnert, während meiner Studienzeit habe ich mit jemand zusammen einen Besuch gemacht bei einem Gemeindeglied. Es fiel uns auf, er kam immer weniger in den Gottesdienst. Das muss man ja merken. Da werden wir darauf aufgerufen, dass wir aufeinander im positiven Sinne achten. Und dann haben wir uns mal angemeldet, du, wir möchten dich gerne mal besuchen. Ingenieur. Ich sehe ihn heute noch vor mir. Und wie wir da im Wohnzimmer sitzen. Und dann sagte er uns, ja, wisst ihr, ich habe so wenig Zeit. Ich habe hier die Ausgabe des Spiegels. Und wenn ich das schaffe, in dieser Woche den Spiegel durchzulesen, dann ist meine Zeit rum. Ich sage nichts gegen Spiegel, ich bin auch Abonnent von der Konkurrenz, vom Fokus. Also es ist ganz wichtig, irgendwo informativ zu sein. Nur mich hat das berührt. Er sagt, ich bin so ausgelastet im Betrieb, okay, werde so gefordert, in Ordnung. Und das, was ich dann noch habe, da lese ich den Spiegel und da bin ich die ganze Woche beschäftigt mit. Abends ist man ja nicht mehr so ganz so aufnahmebereit und so weiter. Und das war so. Nichts dagegen zu sagen. Es ging aber auf Kosten seiner geistlichen Haltung. Und es hat nicht lange gedauert, dann kam er überhaupt nicht mehr. Ich sehe ihn heute noch vor mir und mir tut's von Herzen weh. Bodel Schwink, ein Mann, der sehr gefordert war in seinem Job, der viele diakonische Anstalten rund um Bethel da geleitet hat, der hat einmal gesagt, das war's, die wichtigen Nebensachen sind die schlimmsten Feinde der Hauptsache. Die wichtigsten Nebensachen, da ist etwas doppelt gerannt, aber umso mehr schauen wir hin. Die schlimmsten Feinde der Hauptsache sind die wichtigen Nebensachen. Das sagen uns ja manche auch so, zum Beispiel ich habe mal so ein Seminar bei Tempus belegt, da ging es auch darum, passt bitte auf die Nebensachen. Manchmal beschäftigt man sich mit Peanuts, wie das junge Leute sagen, und die nehmen einem die Zeit weg. Und die Hauptsache, die verliert man aus dem Auge. So kann das hier auch gehen bei uns. Dass man sich mit allem Möglichen, auch im Gemeindeleben, beschäftigt. Und mit dem Wichtigsten nicht mehr. Die schlimmsten Feinde der Hauptsache sind die wichtigsten Nebensachen. Wie viel großartige Dinge werden uns heute angeboten? Welche herrlichen Möglichkeiten bietet die Freizeit- und die Vergnügungsindustrie? Wie viel gute Sendungen kann man im Fernsehen sehen? Ich rede nicht von den schlechten, ich rede von den guten. Ich glaube, dass es ohne Zweifel möglich ist, 24 Stunden am Tag gute Sendungen zu sehen. Gute Sendungen zu sehen. Lehrreiche und so weiter. 24 Stunden ist möglich. Nur das hält uns sehr oft im Betrieb. Und wir kommen nicht mehr runter. Ich bin zum Beispiel ein sportbegeisterter Mensch. Wer hat gestern Handball gesehen? Ja, was haben denn die anderen gemacht in der Zeit? Das frage ich mich. Aber Mann, noch Meter, nee. Gut, ihr habt euch mit der wichtigsten Sache beschäftigt. Okay, dann seid ihr aus dem Schneider jetzt. Also ich schaue gerne Sport und Biathlon. Ich bin Fan von Biathlon, ist ganz toll. Und dann gibt es ja unter den Sender Sky, ne? Der überträgt die Champions League-Spiele und so weiter. Und vieles wird ja heute nur noch im bezahlbaren Fernsehen übertragen und nicht mehr in dem öffentlich-rechtlichen. Ich habe mich entschieden, Sky nicht zu kaufen. Nicht, weil ich mir das nicht leisten könnte. Nicht, weil das schlecht wäre. Aber ich weiß, das würde meine Zeit auch da in den weiteren Sportsendungen nochmal fesseln. Aus dem Grund. Ich habe nichts dagegen, wenn andere sagen, für mich kein Problem, der wichtigste Knopf ist für mich der Ausknopf. Okay, man muss das sehen, das muss jeder für sich selber wissen. Ich habe gesagt, es kommt einmal, ärgert es mich, dass man über alles bezahlen muss heutzutage, aber davon mal abgesehen, ich möchte es nicht, weil es ein Zeitkiller ist. Und da muss man aufpassen, jeder für sich muss da aufpassen. das mag für andere vielleicht Zeitschriften bedeuten.
Es gibt Leute, weiß nicht,
wahrscheinlich Männer, die haben 10 Modezeitschriften. Und blättern von morgens bis abends darum, was sie neu kaufen können. Spricht Petrus ja mal von, er wendet das etwas um und betont das beim anderen Geschlecht, aber gut. Da muss man sehen, was macht das mit mir und so weiter. Die wichtigen Nebensachen. Nebensachen sollen Nebensachen sein. Und wir gehen ja davon aus, dass die Hauptsache unsere Beziehung zu Gott ist, oder? Lass mich noch einen dritten Grund nennen. Das ist vielleicht die Furcht vor der Stille. Die Angst. Es kann auch sein, dass man die Stille mit Gott fürchtet. Mein Tennispartner hat mir gesagt vor 2 Jahren, du weißt was, ich gehe jetzt mal ins Kloster, Wochenende Stille machen und ich nehme meine ganzen Freunde mit. So, da kannst du mir noch ein Buch geben und so. Er hatte schon, Mensch, was, wie werden die diese Stille da im Kloster überleben? Und so kam es auch. So kam es auch. Dass manche, die haben mir in Füßen gescharrt. Jetzt bist du mal irgendwo ein bisschen rausgenommen, wie manchmal kann auch krank sein mal rausnehmen bedeuten. Und das ist für manche schon echt schwierig, da werden sie griesgrämig. Und dann sagt er, das war so schwierig für sie, Stille auszuhalten. So kann es auch schwer sein, die Stille vor und mit Gott auszuhalten. Könnte es nicht sein, dass die größte Unruhe gar nicht von außen, vom Fernsehen oder was weiß ich, was man da einsetzen will, kommt, sondern von innen? Aus dem eigenen Herzen, aus dem Gewissen heraus, da schlägt einem das Gewissen. Weil ich etwas vorhabe, plane, von dem ich nicht weiß, ob das Gott gefällt. Oder weil ich an eine Schuld erinnert werde. Ich denke an ein 23-jähriges Mädchen, die mir einmal sagte, wissen Sie, Herr Pastor, ich muss jeden Abend etwas losmachen. Ich halte das zu Hause nicht aus. Ich muss irgendwas unternehmen. Sie war so eine richtige Betriebsnudel geworden, wie man das so schön nennt. Sie musste immer in Action sein. Sie hielt sich selber nicht aus. Und mancher Gottsucher, der sagt, ich versuch's mal mit der Bibel, der hat ganz schnell die Bibel wieder zugeklappt. Warum? Weil Gott sich erlaubt hatte, den Finger auf die wunde Stelle zu legen. Bestätigung will jeder haben, aber wo Gott einmal sagt, du, das ist nicht in Ordnung, dass du den übers Ohr haust oder die übers Ohr haust oder wie auch immer. Auf einmal war die Bibel gar nicht mehr so interessant. Wenn wir nicht mehr stille werden können, die Gemeinschaft mit Gott suchen können, dann müssen wir überlegen, ob da vielleicht in unserem Leben etwas nicht stimmt. Ob wir irgendeine Sünde verborgen festhalten wollen. Ob wir uns irgendwo sträuben gegen Gottes Führen und Handeln. Oder ob uns vielleicht der Heilige Geist lästig ist, weil er uns Dinge abgewöhnen will, an die wir uns gewöhnt haben. Könnte sein. Unser Feind verhindert die Gemeinschaft mit Gott. Paulus sagt mal, wir wissen genau, was der Teufel vorhat. Was hat er denn vor? Zu einer großen Sünde zu verführen? Vielleicht auch. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Dass der Teufel uns, dieser Durcheinanderbringer, der möchte auch Christen ein Bein stellen. Der möchte sie zu allem Möglichen hinlocken, aber von dem einen abhalten, dass sie die Stille mit Gott suchen und pflegen. Wir wissen, was er vorhat. Und der Teufel ist ein geliebter Taktiker. Er erlaubt uns viel, für Gott aktiv zu sein und so weiter, aber er fürchtet die Stille, die ein Mensch mit Gott hat, weil da Entscheidendes geschieht. Da kommt Kraft in das Leben von Menschen hinein. Da kommt Gradlinigkeit und Zielstrebigkeit hinein. Der Teufel will Chaos. Er ist ein Chaot, ein Durcheinanderbringer. Und Gott musste ja bei der Schöpfung aus dem Chaos, musste er ja Ordnung machen. Er will uns ein Bein stellen. Und Gott möchte, dass wir geradlinig durchs Leben gehen. Ich habe mal einen Satz gelesen, der hat mich sehr beschäftigt. Wen der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er unaufhörlich vorwärts. Er hat verschiedene Möglichkeiten. Der eine ist der Bremser, immer der Bedenkenträger. Der ist schon mit Ja, Aber auf die Welt gekommen. So ungefähr. Der hat sofort die Bedenken parat, bremsen. Ach, ne, wir dürfen nichts tun und wir müssen was, weiß ich, die kommen vor lauter Stillwerden nicht zum Handeln. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann sind ja die anderen, man muss und so weiter, die stehen voll im Saft irgendwo und dann sagen sie, und dann möchte der Teufel den schieben, dass er unreflektiert, freischwebend vielleicht, immer vorwärts. Merkt ihr, das ist hochinteressant und wir sind alle unterschiedlich. Und das müssen wir, glaube ich, sehen. Bei dem einen, da weiß der Teufel, da ist seine Achillesferse. Und bei dem anderen ist es ganz woanders. Ja, lasst uns aber viel mehr darüber nachdenken. Warum ist das gut und wichtig und notwendig, dass wir die Gemeinschaft mit Gott, die Stille mit Gott suchen? Das Erste, was ich sagen möchte, Liebende begegnen einander. Ich habe mal von einem Dieb gehört, der irgendwo ein Reuegefühl hatte, so meinte er jedenfalls, und er hat gesagt, ich habe dauernd gesucht, ich habe die Polizei nicht gefunden. Polizeistelle. Ich weiß nicht, wie das bei den Liebenden ist. Liebende finden immer einen Weg zueinander, oder? Und die haben auf einmal Zeit. Die schneiden sich die Zeit aus dem Rippen, um Zeit zu haben für den Geliebten oder die Geliebte. Wie soll ich, gestresster Mensch, jetzt noch Zeit haben mit Gott? So fragen manche. Die Gegenfrage ist immer, sag mal, wofür haben wir eigentlich Zeit? Kannst du mir mal sagen, wofür du Zeit hast? Das, was wir für elementar wichtig erachten, was mich glücklich macht und vor allem, was ich liebe. Zeit habe ich immer für das, was ich liebe. Ich habe einen Satz gehört, der hat mich sehr nachdenklich gemacht. Stille mit Gott ist nicht zuerst eine Frage der Zeit, sondern der Liebe. Nicht zuerst eine Frage der Zeit, sondern der Liebe. Liebende suchen einander und Liebende finden einander. Und Jesus hat in Johannes 15, da hat er den Jüngern mal etwas gesagt, das ist die große Jüngerrede. Was hat er als Erstes gesagt? Bleibet bei mir. Und jetzt kommt für alle Markus-Leser, die das Evangelium des Markus zur Zeit lesen, als Jesus hier die Jünger jetzt berufen hat, Markus Kapitel 3, da ist mir etwas aufgefallen. Das habe ich auch so, weiß ich nicht, oft überlesen oder sowas. Was steht vor der Aussendung der Jünger? Alle Markus-Leser. Gut, vielleicht haben wir eine andere Übersetzung. Kann auch sein. Jesus rief die Jünger zuerst zu sich, dass sie bei ihm sein sollten. Und dann kommt erst der Auftrag. Haben wir das? Zuerst, das ist mir nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Jesus möchte uns für sich zunächst haben, möchte uns bei sich haben und dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann erst wegen mir predigen, heilen und so weiter. Und so geht es ja da rum an der Stelle. Sie sollten bei ihm sein. Jesus lädt seine Jünger ein, bei ihm zu sein. Und lasst mich nochmal sagen, was ist das Entscheidende beim christlichen Glauben? Das Entscheidende beim christlichen Glauben. Das ist nicht, dass wir dieses tun und jenes lassen. Das Entscheidende beim christlichen Glauben ist, dass wir in eine neue, lebendige Beziehung durch Jesus mit unserem Gott kommen und Abba Vater sagen können. Das Entscheidende vom christlichen Glauben ist, dass wir in eine Beziehung zu ihm kommen, nicht das Tun. Nicht das Tun. Und ihr merkt, dieses Religiöse, dieses Tun und Lassen, das steckt uns so in den Knochen, dass wir meinen, das wäre das Entscheidende. Dass ich mir das abgewöhne und das angewöhne und vieles andere mehr. Und je älter ich werde,
hat ja noch ein bisschen Zeit mit, bis zum Alter, aber
je älter ich werde, umso mehr merke ich das. Und ist mir es wichtig. Und ich stelle fest, dass ich sehr oft meinen Fokus, auch gerade als junger Christ, auf das Tun und Handeln gelegt habe. Das ist wichtig, ich bin der Letzte, ich glaube, so schätzt ihr mich auch ein, der nicht gerne in die Hände spuckt, geistlich und vorwärts geht. Aber das ist das Entscheidende. Und das ist der entscheidende Unterschied zu jeder Religion. Wir haben keine Religion. Wir haben eine liebende Beziehung zu unserem Vater. Eine freundschaftliche Beziehung, die er uns schenkt durch Christus. Das ist der Fokus und nicht das Tun. Und deshalb will er uns bei sich behalten. Hat sich hier vielleicht was verschoben? Nicht mehr, ob wir Zeit haben, ist wichtig, sondern ob wir ihn lieben. Ob wir ihn lieben. Und ob er uns vor allem anderen, Klammer auf, und jetzt kann man da viel und fast alles reinpacken, Klammer zu, wichtig ist. Ich denke, wir müssen, dieser Frage müssen wir heute aushalten. Heute Morgen. Und vielleicht auch diese ehrliche Erkenntnis, Herr, ich muss so gestehen, so wichtig bist du mir vielleicht auch nicht. In meinem Leben fehlt so etwas, was mit Liebe zu dir zu tun hat. Ich habe großen Respekt, aber Liebe ist nochmal was anderes. Und vielleicht auch das Bekenntnis, Herr, du bist mir vielleicht nicht mehr so wichtig, wie du mal im Anfang warst. Ich habe die Woche eine Predigt gelesen, die mich sehr, sehr berührt hat von einem mir sehr freundschaftlich verbundenen Pastor. Das Entscheidende ist die Liebe zu Jesus. Und Jesus sagt in Offenbarung 2, ich habe gegen dich bei allen Aktivitäten, die du tust, und da wird jede Menge aufgezählt, du hast die erste Liebe verloren. Ich glaube, man muss in den Spiegel muss man schauen. Und daraus kommt dann die Bitte, ändere das, schenke mir durch den Heiligen Geist Liebe ins Herz. Und dann werden wir das andere wieder, was wir so gerne lesen, dann werden wir das wirklich viel besser erleben. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele quält. An deiner Hand kann ich fallen, ist möglich, und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Darum geht es. Darum geht es, dass das unser wird. Und noch viel tiefer unser wird. Zweitens, der Segen der Stille. Ich möchte mal so sagen, das ist die Frequenz, auf der Gott uns begegnet, zu reden und zu handeln beginnt. Das ist im Alten Testament, ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen, von Elia die Rede. Elia, der hatte dolle Siege für seinen Herrn erlebt. Und dann auf einmal hat er auf die Bühne geschaut und hat gesagt, Mensch, ich bin wohl der einzige Christ, der hier übrig geblieben ist, der einzige Glaubende. Und da hat er Depressionen gekriegt, wollte sterben, hat sich unter den Busch gelegt und sagt, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann will Gott ihm begegnen. Und dann beginnt Gott, ja, er sagt, ich will mit dir reden. Und dann passiert auf einmal ein Orkan. Oh, hat der Elia gedacht, der Orkan. So gewaltig ist Gott, der Orkan. Jetzt, er war ganz Ohr. Passiert nichts. Dann kam ein Erdbeben. Alles wurde erschüttert. Elia, oh, jetzt muss der Herr, irgendwo muss er jetzt kommen. Passiert nichts. Dann kam Feuer. Gewaltig, verzehrend, alles weg. Da muss der Herr hin. So redet der Herr. Passiert nichts. Und dann kam so ein sanftes Säuseln, heißt es dort. So ganz still. Und da begann Gott das helfende, das seelsorgliche Gespräch mit dem Elia.
Jemand hat es mal so ausgedrückt, Gott legt nur an einer stillen Stelle den Anker an. An einer stillen Stelle den Anker an. Und das müssen wir sehen, im Trubel dieser Zeit und was so alles bei uns verarbeitet werden will, dass wir Gottes Stimme unter den vielen Stimmen überhaupt noch hören. Das ist, glaube ich, ein Problem bei uns allen. Aber das ist die Frequenz, auf der Gott uns begegnet, zu reden und zu handeln beginnt. Ein drittes, was ich sagen möchte, da geschieht Wegweisung und Prioritäten werden neu gesetzt. Ich stelle mal fest, dass die Frage, wie erkenne ich Gottes Willen, die wird von vielen, vielen Menschen, Christen, immer wieder gestellt. Gott hat uns ja mal versprochen, er hat das dem David nach einer ganz schweren Niederlage in seinem Leben gesprochen, als er da Ehebruch begangen hat und so weiter. Da hat Gott ihm was gesagt im Psalm 32, ist jetzt nicht gerade Markus-Evangelium, aber vielleicht lesen ja auch einige die Psalmen gerade zur Zeit. Psalm 32, 8 muss man nachts um 12 wissen, wenn man da zum Schlaf kommt. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich, das sagt Gott. Gott übernimmt Verantwortung für die, die sich ihm anvertrauen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Aber was ist wichtig, wenn wir uns mit den Augen leiten lassen wollen? Wir müssen Blickkontakt haben. Ja, dann kann ich so, ja. Und da kann ich Zeichen geben. Wir müssen auf Augenhöhe sein. Wir müssen dem anderen in die Augen schauen. Das ist so wichtig. Und hier können wir von Jesus, auf Jesus schauen und von ihm lernen. Der hat immer wieder die Stille gesucht. An einer Stelle heißt es, Jesus hatte keine Zeit zu essen. So haben die Menschen sich zu ihm hingedrängt gefühlt. Wollten Hilfe, Heilung, Wegweisung. Keine Zeit zum Essen. Also so ungefähr, er war in der Situation von uns. Und Jesus hat immer wieder, ich habe es ja vorhin vorgelesen, immer wieder die Zeit der Stille mit dem Vater gesucht. Das war für ihn unheimlich wichtig. Nicht, dass, darf ich mal etwas spitz formulieren, nicht, dass noch 10 Leute mehr geheilt würden, sondern dass der Kontakt zur Oberleitung nicht abreißt. Und dass er mit dem Vater im Kontakt blieb. Das war das Entscheidende. In der Stille mit Gott auf Du und Du kommen. Und dann werden wir erleben, dann steuert er uns mehr. Und dann werden wir auch freier von der Außensteuerung durch andere. Freier, habe ich gesagt. Und dann erteilt er uns Aufträge. Und umso mehr tue ich das, was ich eigentlich tun soll. Und nicht das, was andere immer nur von mir erwarten. Dann bin ich ein Echo-Mensch, was ich tun soll. Und noch etwas, ich glaube, dass gerade im Stillwerden vor Gott, in der Pflege der Gemeinschaft mit Gott, dass wir auch ein Ja finden zu schwierigen Lebenssituationen. Das geschieht nicht so. Das geschieht auch nicht mit einem frommen Spruch. Ich glaube, das ist etwas, dass wir mit Gott auf Du und Du kommen. Und Jesus macht das uns in Gethsemane vor. Da muss er ein Ja finden zum Kreuz. Das ist Jesus nicht so von der Hand gegangen. Das war ein Kampf. Ein innerer Kampf. Und dann sehen wir, wie Jesus kämpft. Die Jünger schlafen derweil. Und dann steht Jesus auf und du merkst, jetzt hat er das Heft in der Hand. Jetzt ist er gestärkt. Er hat ein Ja gefunden, ein erneutes Ja gefunden und kann den Weg zu Ende gehen. Ich glaube, es gibt schwierige Situationen in unserem Leben. Wir haben das eben so ganz locker hier gesungen. Herr, ich nehme alles, was du schön ist, das nehme ich herrlich an. Ich nehme aber auch das an, was nicht so schön war, da haben wir gesungen hier. Ich lasse heute Morgen irgendwo in einem Artikel den Satz: Bei manchen geht der Lobpreis nur so weit, bis die Theodizee-Frage in ihrem Leben hochkommt. Dass etwas ganz Schweres bei ihnen passiert und plötzlich ist das Lob vorbei. Dann lobt man nur, wenn die Sonne am Himmel steht. Das ist sehr menschlich. Sehr menschlich. Und wir sind alles Menschen. Aber dass wir schwierige Dinge unter die Füße kriegen und ein Ja finden. Das ist so wichtig. Ich werde nächste Woche über das Thema reden. Das heißt, demütigt euch unter die starke Hand Gottes.
Dann geschieht Einordnung, Unterschied und Unterordnung. Und ein vierter Gesichtspunkt. Da werden geistliche Charaktere geformt und geprägt.
Da geschieht Prägung. Prägung geschieht durch Anschauen.
So können auch Paare, die viel Zeit füreinander haben, die werden ähnlicher. In der Tat, da gibt es so einen Takt, dass sie im Gleichschritt irgendwie denken manchmal und so weiter und handeln können. Ihr Lieben, Gemeinschaft mit Jesus pflegen, da werden Persönlichkeiten gebildet. In der Tat. Und jemand hat es mal so gesagt, wenn du einem Christen begegnest, von dem irgendetwas ausgeht, dann frag ihn mal, wie er es hält mit der Gemeinschaftspflege mit Gott. Frag ihn mal danach. Und dann wirst du feststellen, da liegt das Geheimnis. Nicht, weil das so ein toller, super Typ ist, von Geburt an, sondern weil er Gott die Gelegenheit gibt, dass er ihn mit seinem Licht anstrahlt. Ich kann mir ja bei Mose lesen, als er da auf dem Berg der Verklärung war und dann begegnete er Gott und er kam wieder und er war für sein Volk nicht auszuhalten, weil von ihm was ausging. 2. Mose 34. Gott schafft Persönlichkeiten und dann fruchtet etwas. Dann fruchtet es mehr an Liebe, an Geduld und Tragkraft und Sanftmut. Erich Melzer, ein bekannter Mann für die, die sich vielleicht ein bisschen in der Theologie auskennen, der hat das mal so ausgedrückt: Die Stille vor Gott ist die Quelle, aus der die Qualität fließt. Die Stille vor Gott, daraus kommt Qualität. Lass mich aber noch einen Punkt nennen. Dort, wo die Gemeinschaft mit Gott gesucht und gepflegt wird, da kann man die alltäglichen Belastungen und Herausforderungen besser verdauen. Was haben wir doch zu verdauen, oder? Was haben wir doch zu verdauen? Wir haben persönliche Niederlagen. Ja, die gehen auch nicht an uns vorbei. Knallhart, wir haben persönliche Verletzungen. Böses zu überwinden, unverstanden sein. Und wir lesen in der Bibel, die Liebe deckt eine Menge Böses zu. Ist richtig, aber wo kriegen wir die Liebe her? Wo kriegen wir die Liebe her, um das zu überwinden, um über diesen garstigen Graben zu springen? Wir müssen Erfolg verdauen. Was sagst du, Erfolg verdauen? Kann ich nicht genug verkriegen. Manchmal ist Erfolg gefährlicher als eine Niederlage. Niederlagen führen auch oft zur Demut und auch mal hineinzumachen. Kann auch kippen, so ist es nicht. Aber Erfolg kann hochmütig machen und auch von anderen Menschen absetzen. Und das ist genauso schlimm mindestens. Und deshalb ist es gut, vor Gott meinen Sieg hinzuhalten und ihm zu danken, mein Erfolg, aber auch meine Niederlage. Da wächst uns Kraft und Vollmacht zu. Das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Wie schnell ist doch unser seelischer Akku leer, oder? Da gehen wir auf dem Zahnfleisch. Und das sagen ja auch die Psychologen, man muss den emotionalen Tank wieder auffüllen, so nennen sie das. Den emotionalen Tank wieder auffüllen. Der muss jeden Tag, ist er gefordert und da fließt was ab. Wir haben eben von der Quelle gesungen. Und das ist es doch, eine Quelle, die nicht versiegt. Das ist er, unser Herr. Und das ist wirklich toll. Er möchte den Liebestank wieder auffüllen. Und er möchte die Giftstoffe, die wir auch einatmen, ob uns das gefällt oder nicht, die möchte er rausziehen aus unserem Leben. Ich habe ein Buch, das heißt, unsere Kraft wächst aus der Stille. Von Hallesby, einem bekannten norwegischen Theologen. Wenn ihr das Buch bekommen könnt, dann lest es mal. Unsere Kraft, die wächst aus der Stille, aus der Gemeinschaft mit Gott. Dann kommt Gottes Energie in unser Leben. Und da passiert das, was wir in Jesaja 42 einmal lesen. Da heißt es, Christen werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Da kommt eine neue Dynamik rein. Die wird uns geschenkt, die müssen wir uns nicht erarbeiten. Wir müssen sie nur abrufen und offen sein dafür. David, toller Satz, der hat Niederlagen erlebt. Und das habe ich mir in meiner Bibel angestrichen. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Da konnte er das verdauen, kam wieder auf die Füße und konnte dann wieder die richtigen Strategien denken und angehen. David stärkte sich vor dem Herrn, seinem Gott. Toll. Und dann wird dieses Geschehen, dass mehr Frucht in unser Leben hineinkommt. Lasst mich ein Letztes noch sagen. Ich möchte Hilfen geben. Ich glaube, dass es unser Kampf ist. Den kann ich nicht für euch kämpfen, ihr nicht für mich kämpfen. Ich möchte ein paar Tipps geben, wie das besser geschehen kann. Erstens, suche deinen Ort für die Gemeinschaft mit Gott. Jesus spricht ja mal vom stillen Kämmerlein. Ich habe früher immer gedacht, das wäre so wie eine Speisekammer, so irgendwie so. Da bin ich immer gerne hingegangen. Irgendwo, wo die Stille für dich erlebbar ist. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die machen Gebetsspaziergänge. Alleine in der Natur. Es gibt andere, die haben zu Hause sich irgendwo in ihrer Wohnung so ein Eckchen gestaltet, schön gestaltet, wo was einfach für sie schön ist und ja auch dieses Äußere hilft ihnen, sich, dass das Innere mit Gott wirklich an der Stelle klappt. Gebetsspaziergang und so weiter. Oder vielleicht muss der ein oder andere mal seine Bürotür zuziehen. Ich darf euch fast gar nicht sagen, wie ich das bei der Bundeswehr gemacht habe. Wisst ihr, was das einzig stille Örtchen war? Das war das stille Örtchen. Ich lag mit 6 Mann auf einer Bude. Da ging's aber los. 2 waren meistens blau. Ein Radio kam auch immer wieder. Und so, da musste ich irgendwo sehen. Ich bin manchmal dahin geflüchtet, weil mir das einfach so wichtig war. Da ging so viel Kraft von mir. Irgendwo muss ich wieder zukommen. Also, such deinen Ort. Zweitens, plane die Stille mit Gott bewusst in den Tagesrhythmus ein. Genau wie die Essenszeit. Sollte es nicht möglich sein, ich habe heute Morgen überlegt, ist vielleicht auch eine Frage, vielleicht ein bisschen schwer am frühen Morgen, wie viele Viertelstunden hat eigentlich der Tag? Ist schwer, entschuldigt, dass ich da euch überfordere heute Morgen. Sehr gut, er hat Mathe. Mathelehrer. 96 Viertelstunden. Sag mal, ist das zu viel, wenn man sich eine Viertelstunde für Gott frei hält? Ist das zu viel? Kein Gesetz will ich aufrichten. Aber nur mal zum Denken. Anregen. Jesus hat sich das immer wieder freigeschaufelt. Ich merke das bei mir, wenn manche sagen, oh, der Pastor, der ist gut, er kann von morgens bis abends stille Zeit machen, so ungefähr. Ja. Glaub's nur nicht. Glaub's nur nicht an der Stelle, der hat auch genau die gleichen Probleme irgendwo. Jesus hat früh morgens vor Tagesanbruch, bekam die Tage ein Mail von einem Geschäftsmann aus den USA und dann sagte er, ja, gleich ist ein entscheidendes Meeting, ich muss erst nochmal Stille mit Gott suchen. Stille mit Gott suchen. Er hat eine neue Stelle angetreten, ich will das jetzt nicht weiter auswählen, bei einer hochdotierten Firma, allen bekannt. Und er tritt am ersten Tag die Stelle an und geht da in das Büro und betet. Da geht die Tür auf und der Chef kommt rein und sagt, beten Sie? Ja. Beten Sie ruhig weiter. Und hat sich dazugesetzt. Das war für ihn natürlich, er hatte was ganz anderes erwartet. Aber direkt dieses, und das hat mich so berührt, jemand, der so im Stress ist und sagt, ich möchte vorher Zeit mit Gott haben. Das kann ich nachher in Terminen, kann ich das vielleicht auch wieder reinholen, dass er mir hier Weisheit gibt, dass er uns Abkürzungen gibt, dass man Umwege vermeiden kann und vieles andere mehr. Jeder muss seine Zeit finden. Ich muss das morgens früh machen, lass mich das mal sagen. Das ist für mich ganz wichtig. Da kommen so viele Termine und auf mich zu und so weiter. Es ist ganz wichtig, dass ich Audienz beim Allerhöchsten und mit dem Allerhöchsten habe und kann so diesen Tag auch so ja, mit ihm durchgehen und manches weiß man, was schon kommt, auch manche schwierige, vor dem ich auch Angst habe und so vieles. Abends, da bin ich schon fast dreiviertel eingeschlafen, wenn ich ins Bett gehe. Da läuft nicht mehr viel, so irgendwie. Da ist nicht mehr viel. Wenn du verheiratet bist, dann sprich mit deinem Partner darüber, was eure beste Zeit vielleicht ist. Zieh dich öfter mal zurück.
Also das ist einer, was weiß ich, entweder Rentner oder noch schlimmer, vielleicht.
Wisst ihr, von wem das gesagt wird, dass er sich dreimal am Tag zurückgezogen hat?
Bitte?
Daniel, Premierminister, dreimal pro Tag hat er gesagt, es ist so wichtig, dass ich bei Gott auftanke. Ich muss das ausatmen, was ich eben da gehört habe. Und muss einatmen vor dem Nächsten. Den kann ich nur aushalten durch Gebet, wenn ich mit dem begegne. Vielleicht kann sein. Dreimal pro Tag irgendwo mag sein. Ich denke an einen guten Freund. Professor, war Dirigent. Und dann sagt er, ich schreibe mir jeden Tag die Losungen ab. Und die habe ich in meiner Tasche. Und zwischen den Vorlesungen hole ich die Losung aus meinem Tasche raus und präge sie mir wieder ein. Das ist mir so wichtig, sagt er. Und ein letztes, nutze besondere Gelegenheiten. Ich werde das nie vergessen. So interessant, was man so an Prägung mitnimmt. Mein Vater, der schwer arbeiten musste. Sonntags war der Tag des Herrn. Dann hat er, der Landwirt war und so weiter, früh aufstehen musste, sonntags Nachmittag saß er und las besonders. Wir hatten auch regelmäßig bei den Mahlzeiten, wo wir da etwas hatten. Das war irgendwie toll. Ich denke an eine junge Ärztin, die sagt, ich nehme mir jeden Monat so einen halben Tag. Das ist so ein Gebetsspaziergang und so weiter. Muss man nicht tun, aber sie hat das hilfreich empfunden. Oder im Urlaub. Ich kenne ja Leute, die sagen, ich habe keine Zeit. Aber im Urlaub hat man doch Zeit. Da kann man doch auch was Besonderes tun für seine Seele. Neben allem Fachlichen vielleicht auch, dass ich mir vornehme, ein Buch zu lesen, entweder der Bibel oder eine geistliche Lektüre. Nur so ein paar Anregungen. Und dann werden wir etwas erleben, wie uns das froh macht. Bitte kein Gesetz. Auch heute Morgen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch nicht ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ein bisschen den Fokus auf das zu legen, was der Herr möchte. Und dann sind wir bei der Liedstrophe. Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhen. Wir danken dir, du willst uns Gutes tun. Amen.